Hallo Clemens.
Hallo Philipp.
Clemens, wer bist du denn überhaupt? Und ehe du dich jetzt fragst, warum ich mich frage, wer du bist, ich erklär's gleich.
Ja, das wollte ich mich auch gerade fragen, gesagt, wer ich denn bin, ja. Wer bin ich? Ja, ich bin Clemens, Anfang 30, gelernter Krankenpfleger und befinde mich gerade am Beginn meines Medizinstudiums. Und studiere in Deutschland, in der Provinz, in Brandenburg, also in Neuruppin, um genau zu sein.
Über die Provinz haben wir uns schon ziemlich lustig gemacht, obwohl wir ja beide aus der Provinz kommen, ich noch mehr als du. Ja. Ich bin Philipp, bin auch Krankenpfleger, arbeite aktuell in einer Reha-Klinik und habe vorher viel in Richtung geriatrische Pflege gemacht. Und ich erkläre deswegen, wer wir sind, oder ich erkläre dir jetzt, warum ich gefragt habe, wer wir sind, weil ich habe letztens auf Twitter tatsächlich mal einen Tweet gepostet, der viral gegangen ist.
Oh.
Und so wie ich das gesehen habe, hat der dann doch ein paar HörerInnen mehr rangezogen an die aktuellen Folgen.
Nice.
Das ist auch quasi unser erstes Thema. Ja, das war ganz interessant eigentlich. Also ich habe eigentlich nur mal so ganz, ich lese das mal einen Tweet kurz vor. Der war vom 6. Januar, wo ich geschrieben habe, gerade bei der Dienstübergabe erfahren, dass wegen Impfpflicht in der Medizin rund 3/4 unserer ÄrztInnen zum März die Klinik verlassen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Und jetzt bin ich fassungslos, aber auch neugierig, wie der Rest fast 230 PatientInnen versorgen will. Und das wurde dann irgendwie ganz viel retweetet und ganz viel kommentiert und ganz viel geliked, was ich gar nicht eigentlich erwartet habe, weil wenn ich irgendwie auf meinem privaten Twitter-Account irgendwas poste, dann interessiert das wenige Leute, vor allem eigentlich nur innerhalb von meiner kleinen irgendwie Nerd-Bubble. Aber das hat irgendwie große, große Kreise gezogen und dann ging es irgendwie bis irgendwelche Impfgegner, die dann gepostet haben, das sind doch Geschichten aus dem Paulanergarten und so weiter und so fort.
Ja, also ich glaube, da polarisiert man ja generell, also zurzeit. Da könnte man wieder drüber reden, aber da haben ja viele Folgen drüber gesprochen, was wir davon halten. Dann machen wir jetzt nicht wieder die Büchse der Pandora auf.
Jedenfalls will ich den Tweet mal ganz kurz konkretisieren, falls noch jemand von den Leuten zuhört, die damals das nicht ganz glauben konnten. Ich habe mich tatsächlich verrechnet. Es sind nicht 75% der ÄrztInnen, die gehen, sondern nur 70%.
Ach, oh, das liegen ja Welten dazwischen, ja.
Na, tatsächlich, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir schon eine bestimmte, wie soll ich sagen, Konstellation von verschiedenen Faktoren haben. Einmal natürlich eine Reha ist ja doch immer auch ein bisschen stärker noch an alternativen, sagen wir mal, Heilmethoden wie Homöopathie und wie Akupunktur und so dran, als zum Beispiel eine Intensivstation. Das heißt, du ziehst ein bisschen anderes Ärzteklientel an.
Ja.
Ich habe mal so dann bei den Ärztinnen so rumgefragt, warum sie sich nicht impfen lassen wollen. Oder erstmal wer, weil ich konnte es am Anfang gar nicht glauben.
Ja.
Das wäre nämlich echt blöd, wenn die ganzen Ärztinnen alle weggehen.
Das ist echt viel.
Da sind durchaus welche, die Krankheitsgründe haben. Okay, gut, kann ich vielleicht verstehen sogar. Es sind viele, die sowieso irgendwie in Rente gehen, denen es egal ist, wenn die nicht mehr arbeiten müssen, dann kriegen sie halt jetzt ihre Rente. Ich meine, sind wir ehrlich, Reha-Klinik, aber auch oft Arbeitsmedizin, das sind schon so Resterampen für Leute, die noch ein bisschen Geld verdienen wollen, nachdem sie den normalen Klinikalltag nicht mehr schaffen.
Ja, es gibt ja auch junge Arbeitsmediziner.
Und wir haben halt auch noch viele ÄrztInnen, die bei uns so quasi ihre Auslandserfahrung sammeln und die gehen dann halt wieder zurück in ihre Länder, wo es keine Impfpflicht gibt und mit der Arbeitserfahrung, die sie jetzt bei uns gesammelt haben, verdienen sie da wahrscheinlich noch viel mehr Geld, als sie bei uns in so einer kleinen privaten Reha-Klinik bekommen. Also es ist jetzt niemand da, der wirklich jetzt arbeitslos wird.
Ja, na, als Ärzte sowieso. Also da hat man ja so ein weites Spektrum, um zu arbeiten, kann sich selbstständig machen oder was weiß ich nicht alles. Da ist es, als wir als Pflegekräfte für die Impfpflicht, wenn man sich nicht geimpft hat, quasi ein Berufsverbot. Es gibt so wenig Berufe oder so wenig Bereiche, wo wir dann als Pflegekräfte arbeiten könnten.
Das stimmt.
Also man könnte Krankenkassen gehen, glaube ich. Aber Das war's dann schon. Ich weiß nicht, wie das beim MDK ist.
Du kannst Vertreterin werden.
Ja, sowas. Aber alles andere geht nicht.
Man muss dabei natürlich bedenken, dass es auch für andere Krankheiten schon Impfpflichten gibt. Wenn ich mich nicht irre, hatte ich letztens erst, dass ich mein Masern-Impfbuch vorzeigen musste, weil sie das noch nicht hatten auf Arbeit. Ja. Es ist also nicht das erste Mal, dass wir jetzt eine Impfpflicht für irgendeine Krankheit haben.
Hepatitis A und B ist ja auch Pflicht.
Eben.
Also in der, also im medizinischen Bereich. Das ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwas Neues ist. Aber gut, ja, aber das ist echt viel bei dir. Normalerweise ist es ja direkt eher umgekehrt, dass so 70%, 80%, 90% in den Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, so was ich so mitbekommen habe, ja geimpft sind. Also es ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich, aber normalerweise ist es ja direkt umgekehrt.
Ja, wie gesagt, ich war auch sehr überrascht, als ich das erfahren habe. Und naja, wir haben, glaube ich, so ein, zwei sehr starke Rädelsführerinnen in der Ärzteschaft, die sehr querdenkig und sehr impfen ist böse sind generell und die beeinflussen halt die ganzen KollegInnen. Quasi Influencertum im Jobbereich.
Denken die auch, dass in 5 Jahren wir explodieren, weil das Impfen ja Nanobots implantiert bekommen haben? Das habe ich nicht vor kurzem erst gelesen.
Da müsste ich ganz konkret mal nachfragen, aber eine sehr, sehr starke Anti-Pharma-Haltung und Anti-Medikamente-Haltung ist bei uns in der Ärzteschaft der Reha-Klinik bei manchen durchaus stark verbreitet.
Dass die Pharmaunternehmen nicht die Liebsten sind, das ist ja klar. Also, dass die da jetzt einen größeren Profit rausziehen, ist ja klar, aber es hilft uns ja.
Würden wir auch so tun, wenn wir Medizin herstellen würden. Ja,
schau, Krebsmedikamente sind auch ultra teuer oder HIV-Medikamente, weil die Pharmaindustrie weiß, yo, dafür, die müssen das gezahlt werden, aber dafür, dass die auch so viel einnehmen, machen die ja auch Forschung und deshalb ist ja die Impfung so schnell gekommen und können wir impfen und es gibt so wenig. Es gibt mehr Krankheiten, die geheilt werden können, immer mehr.
Ja. Genau.
Man muss immer alle beide Seiten sehen.
So ist es. Dann kommen wir vielleicht schon mal zur ersten Frage, denn wir machen heute die große Krankenpfleger-Fragestunde Teil 2. Mhm. Wir haben ja wirklich vor so ziemlich ganz genau einem Jahr schon mal den ersten Teil gemacht. Das war eine durchaus erfolgreiche Folge, deswegen wiederholen wir das. Und zwar die erste Frage von einem Hörer. Liebe Grüße nach Österreich, du weißt, wer du bist.
Ach, okay, ja.
Wie viele EsoterikerInnen gibt es denn in der Pflege? Und das passt ja ganz gut gerade zu unserem Anfangsthema.
Ja.
Was meinst du denn? Ist es vielleicht überproportional mehr oder weniger?
Ich glaube, es gibt ein paar schon. Ich habe auch welche kennengelernt. Aber das geht dann eher so auch Richtung Alternativmedizin, so sei es Aromatherapie oder halt auch mit Duften oder sowas, was ja auch bewiesen ist, dass das hilft. Irgendwelche Düfte, die beruhigen oder belebend sind oder sowas. Genaue Zahl weiß ich nicht, aber ich habe schon ein, zwei kennengelernt. Und es gibt ja auch Kliniken, die sich sowas groß anschreiben. Heißt, ja, wir sind super führend, zertifiziert mit Aromatherapie oder dergleichen. Aroma meine ich jetzt nicht schmecken, wie gesagt, sondern eher das Riechen. Wie ist das bei dir oder wie ist es bei dir in der Klinik vor allen Dingen?
Ja, erstmal vielleicht generell. Meine Krankenpflege ist ja auch immer ein Querschnitt der Gesellschaft. Und es gibt also EsoterikerInnen in der Gesellschaft, also gibt es auch EsoterikerInnen in der Krankenpflege.
Das ist ja klar.
Das ist nur logisch. Man denkt immer, das kann doch eigentlich gar nicht sein, weil wenn du, egal ob du jetzt Arzt oder Ärztin bist oder halt Krankenpfleger, Krankenpflegerin, ja, ihr habt doch Medizin gelernt, ihr wisst doch, wie so ein Kram funktioniert. Wie könnt ihr denn nicht an die Wissenschaft glauben? Eine Frage, die ich durchaus nachvollziehen kann.
Passend zum Thema, ja, eigentlich.
Genau. Aber wie oft ich diskutieren muss, zum Beispiel, dass Homöopathie nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt, weil ich sehr, 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 sehr viele KrankenpflegerInnen kenne, die sehr, 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 sehr begeistert davon sind, wirkungslose Zuckerkügelchen in sich reinzuschmeißen oder in die Patienten reinzuschmeißen. Ja, da fängt es schon an. Ich meine, sicherlich ist zwischen ich nehme Placebo-Zucker und ich tanze schamanisch dreimal im Kreis, da ist noch ein großer Unterschied, aber so fängt es ja an, schon im Kleinen.
Ja.
Und vielleicht noch mal was ganz Interessantes in dem Zusammenhang. Wir haben zwei Therapeutinnen in den Therapieabteilungen, die auch ganz, ganz große Impfgegnerinnen sind. Und die haben beide an derselben Schule gelernt. Und da war unter anderem als Schulinhalt für die Therapeutinnen Bäume umarmen.
Bäume umarmen, ja, ja, ja.
Ja, und ich meine, wenn du schon irgendwie als normaler Schüler, als normale Schülerin schon in der Waldorfschule irgendwie deinen Namen tanzt und dann in deiner Ausbildung Bäume umarmst, anstatt, weiß ich nicht, Muskeln auswendig zu lernen, wenn du so Therapie machst, ja, da ist die Karriere schon so ein bisschen gelegt als Schwurblerin.
Da fällt mir auch ein passendes Beispiel ein. Es gibt eine private Hochschule in Deutschland, eigentlich eine ganz angesehene, und die baut auch so auf alternatives Zeug. Dort kann man Medizin studieren. Das Medizinstudium ist dadurch anerkannt. Da gibt's so neben dem wissenschaftlichen Zeugs auch so alternativen Kram. Und ich kann es jetzt nur vom Hören sagen, da sollte man jetzt während seines Studiums eine Pflanze sich hüten, gießen und sowas. Und dann hat man immer einmal in der Woche oder sowas einen Termin gehabt, online jetzt, klar, wegen der Lehre, wegen Covid. Und da hat man darüber gesprochen, musste zeigen, was man gemacht hat.
Ach, Gottes Willen. Das ist Gottes Willen.
Ja.
Ich meine, es wird ja teilweise auch suggeriert, dass das funktionieren würde. Allein es fängt schon an, dass Apotheken klingen ja immer so, die haben Ahnung von Pharmazie und so weiter und so fort, die müssen Homöopathie verkaufen. Teilweise bezahlen die Krankenkassen homöopathische Sachen. Da muss ich nicht wundern, wenn Leute glauben, dass das wirken würde, weil es wird ja bezahlt.
Ja, also wie gesagt, es gibt ja, ich bin ein großer Fan halt von diesem Aromazeugs. Ich weiß nicht, ich hatte auch ein bisschen in der Ausbildung und hatte auch in einer Einrichtung mal gearbeitet. Man merkt schon Effekt bei den Patienten, wenn man durch den Geruch halt sehr viel wahrnimmt. Und
das würde ich auch niemals unter Schwurbelei einsortieren. Alles, was funktioniert, ist keine Schwurbelei.
Aber natürlich so irgendwelche Tänze aufführen oder sowas, in Anführungszeichen. Oder halt Homöopathie, Globuli, ja. Oder was weiß ich, was man hier so alles hört bei den Verschwörungstheoretikern, ein paar Liegestütze machen, das hilft dann gegen Covid oder sowas oder ein paar Kniebeuge. Ja.
Also ja, wie gesagt, die Gesellschaft schwurbelt rum, entsprechend schwurbeln die Pflegekräfte rum.
Ja, richtig.
Dann ein anderes Thema, und zwar die Frage ist, was war denn das Ekelhafteste, was du je behandeln musstest?
Schwierig, kann ich gar nicht so wirklich sagen. Also ich bin ehrlich gesagt, ich finde Erbrochenes total eklig. Ich könnte gleich fast direkt daneben. Aber ich wüsste gar nicht, was das Ekelhafteste ist. Man sieht sehr viel und da steigt halt die Schwelle. Früher hat man sich, was weiß ich, über einen abgetrennten Finger oder so geekelt. Also geekelt, was weiß ich. Oder über irgendwelche aufgeplatzten Bäuche oder irgendwelche krassen Frakturen, wo was rausguckt oder Kopfverletzungen, irgendwelche. Hat jemand versucht, mit einem Bolzenschussgerät umzubringen. Da guckte die Hälfte vom Gehirn raus, so.
Hat er noch gelebt?
Hat die OP überlebt. Was danach passiert, ist keine Ahnung, weiß ich nicht.
Was zum Teufel?
Deswegen kann ich das gar nicht so wirklich jetzt sagen. Weil die Schwelle, wie ich schon gesagt habe, steigt. Wie ist das bei dir?
Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt in der Folge, wo wir über den Tod geredet haben.
Ja.
Aber was mir eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, im Nachhinein, so blöd es jetzt klingt, doch positiv, war ja damals die ältere Dame in meinem ersten Krankenpflegepraktikum, die einen entarteten Brustkrebs hatte, der sich irgendwie um den ganzen Brustkorb gebildet hatte, weil sie ihn nicht behandelt hat.
Okay, ah ja, ich glaube, das hast du mal erzählt.
Genau, und das war halt überhaupt nicht schön anzuschauen. Aber weil ich dann im Prinzip, ich war bei der Patientin und dann quasi 2 Minuten später ist im Nachbarzimmer jemand gestorben und ich habe mir das dann angeguckt und habe dann gesehen, okay, anscheinend der ist jetzt tot und liegt da friedlich da. Das ist nicht ganz so schlimm, wie wenn du irgendwie 10 Kilo Krebsgeschwür um dich drumherum hast.
Ja, vor allem, wenn es noch dann irgendwie riecht und sowas, das ist dann natürlich nochmal um einiges schlimmer.
Ja.
Ja. Das stimmt schon.
Genau. Ansonsten kommt es, glaube ich, immer auf auch auf das Setting an, sozusagen.
Ja.
Also wenn ich gerade im Verbandsraum bin und habe dann Eiter, dann ist mir das relativ wurscht irgendwie, wenn ich irgendwie beim Patienten gerade im Zimmer bin, weil ich irgendwas anderes machen will und plötzlich tropft der Eiter irgendwie auf den Fußboden, ist es nicht so geil.
Ich habe was ganz Ekliges mal gehabt. Das fällt mir ein. Also, das war als Zivi noch. Und irgendwie ist der Blasenkatheter, also zwischen Harnröhre und diesem Absalasbeutel, ist aufgegangen, abgegangen. Und die ganze Suppe ist mir ins Gesicht gespritzt. Das war so abartig eklig. Oh.
Ich habe das überraschend oft, wenn wir mal SchülerInnen haben, also KrankenpflegeschülerInnen, was sie irgendwie alle falsch machen, ist einmal, wenn sie Blut abnehmen das erste Mal, obwohl ich sie jedes Mal vorher sage, sie ziehen die Nadel raus und haben noch nicht entstaut. Okay. Am besten haben sie auch noch keinen Tupfer drauf gemacht auf die Einstichstelle und dann spritzt denen das Blut quasi irgendwo hin. Das ist schon ganz witzig. Ich hatte einmal tatsächlich, hatte ich eine Brustwunde, also Sternumwunde natürlich, eine Sternumwunde, da war Eiter mit Druck drauf und die ist so leicht aufgegangen.
Ja.
Vielleicht habe ich auch ein bisschen gedrückt, das kann sein, aber sag das nicht der Schülerin, die daneben stand, weil die hat die ganze Eiterkacke ins Gesicht gekriegt. Ich habe es voll witzig gefunden und sie nicht.
Ja, verstehe ich. Also das war.
Das hat aber auch weit gespritzt, da war so viel Druck hin, das waren bestimmt ein halber Meter.
Ah gut, im OP habe ich auch schon mal was abbekommen ins Gesicht, weil da was Eitriges war, aber da hatte ich halt was vorm Gesicht, das hatte ich auch schon, ja.
Mir ist noch mal was in Erinnerung geblieben tatsächlich und das fand ich auch beeindruckend. Das war in meinem Psychiatriepraktikum. Da war eine Patientin, die war, sagen wir mal, psychisch schwer gebeutelt. Ich glaube, das trifft's ganz gut.
Ja.
Und die ist nie aufs Klo gegangen. Okay. Und irgendwann mal so nach 2 Wochen musste sie doch aufs Klo und hat so einen riesengroßen Haufen gekackt. Der natürlich, ich meine, ihr wisst ja, im Dickdarm wird alles ein bisschen Wasser entzogen und so, ne? Das Ding war hart wie Stein. Es war so groß, also kein Witz, wie ein Volleyball. Und das war so groß, der Hausmeister musste kommen und musste es rausholen, weil es ist nicht abgeflossen, weil natürlich.
Ja, ich kann mir das Bild nicht vorstellen und. So,
also, und ja. Gerade der Gedanke, das musste ja vorher aus dem After rauskommen. Um Gottes Willen.
Geil. Wahrscheinlich finde ich das total ein paar eklig, was wir hier sehen. Ich könnte mich da gerade voll in die Ecke hauen darüber, ja.
Ich fand es irgendwie fast, es war wie ein Autounfall. Ja. Ne? Du musst es hingucken, weil das kann doch nicht sein, aber irgendwie.
Ja. Das stimmt.
Ich hätte noch was Ekliges, ist aber nicht mir passiert und hat nicht ganz so viel mit Pflege zu tun. Meine Ex-Freundin, von der wir hier mal erzählen, die arbeitet ja in der Behindertenhilfe.
Ja.
Und die betreut halt so körperlich Behinderte, manchmal auch geistig Behinderte. Und eine davon macht sich immer mal wieder irgendwie mit anzüglichen Nachrichten irgendwie an Minderjährige ran. Ist auch irgendwie bekannt, jedes Mal wird die Polizei gerufen. Und jedes Mal die Polizei so, ja, der ist doch behindert, der kann nichts dafür, wir gehen jetzt wieder. Ja, das, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das mitlesen oder so, weil der es irgendwie auch nicht verdeckt macht an seinem Computer oder Handy, was der da hat.
Okay, ja.
Das fände ich sehr eklig.
Ja.
Das fände ich sehr, sehr eklig. Ja.
Aber wir hatten ja schon mal darüber eine Folge, wo wir aber auch sowas gesprochen haben.
Genau, hört die alten Folgen.
Ja.
Wenn ihr neu dabei seid.
Ja, auf jeden Fall. Ganz interessant. Lernt ganz viel.
Jetzt wird es ein bisschen politisch. Meinst du, dass der Regierungswechsel, also von Jens Spahn auf Karl Lauterbach, für euch in der Pflege große Änderungen mit sich bringt?
Ich hoffe, sage ich mal so. Der Jens Spahn, viele hypen den ja oder haben den gehypt, weil er so viel große Änderungen machen wollte. Aber der hat ja auch für die ganzen Krankenhäuser oder sowas so viel Gesetze rausgehauen, was geändert werden muss, dass die gar nicht hinterherkamen. Das zu ändern und wirklich umzusetzen. Das war ein neuer Erlass, ein neues Gesetz hintereinander. Das war einfach zu viel. Das ging einfach nicht. Anstatt das mit Bedacht zu machen, Ich hoffe mal, dadurch, dass der Dr. Karl Lauterbach ja einer vom Fach ist, dass sich da was ändert. Ich hoffe es einfach. Es sind ja zurzeit ganz andere Probleme und hoffe, die sind sich dann geändert, dass man sich dann dem widmen kann. Und es liegt ja allgemein an dem System Krankenhaus, was da einfach blöd ist.
Generell ist ja das Pflegeproblem ein systematisches Problem.
Ja.
Und ich glaube immer noch, solange die Pflege nicht selber den Arsch groß hochkriegt und sich organisiert, wird das alles nichts.
Nee.
Ich bin ja generell ein großer Fan von Karl Lauterbach, aber ich bin realistisch genug, um zu wissen, solange die FDP mit in der Regierung ist, die ja sehr gute Connections irgendwie zu privaten Pflegediensten und so hat und deswegen keinen Bock hat auf Tarifverträge und so, wird da nicht so viel bei rumkommen.
Ja, leider. Genau.
Leider.
Es gibt ja Pflegekammern, aber die werden ja alle Nase lang wieder geöffnet, geschlossen. Da sind wir Pflegekräfte selber dran schuld, ja. Gut, wir haben keine Lobby und was weiß ich nicht alles im Gegensatz zu irgendwelchen Ärzten. Aber, ja. Aber das hatte ich vor kurzem gelesen, in irgendeiner großen Stadt machen die das so, der neue Form von Streik, es wird einfach nicht mehr eingesprungen.
Das war in Hamburg.
In Hamburg.
Das sage ich ja schon immer, aber es macht jeder andere macht das halt immer. Mit einspringen. Ich sag, also ich springe manchmal auch ein. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin selber Teil des Problems, ja, weil ich auch einspringe. Aber ja, genau das ist es. Man darf einfach nicht mehr einspringen.
Oder man muss halt abschätzen, springt man jetzt ein oder weshalb springt man jetzt ein oder was auch immer, ja.
Findest du, dass dein Beruf genügend gesellschaftliche Anerkennung erfährt? Und was sollte sich am ehesten ändern? Und da verweise ich doch einfach mal auf unsere ganzen Flexit-Folgen, die wir hatten. Da haben wir schon ganz lange ja, drüber geredet.
Da haben wir ganz viel geredet. Und ich glaube, jetzt kann man so ein bisschen sagen, ob sich was geändert hat. Weil wir hatten ja mal drüber gesprochen. Es wurde applaudiert und was weiß ich nicht alles. Und haben gesagt, hoffentlich ändert sich was. Aber wir hatten die Frage ja schon beantwortet. Leider hat sich bis jetzt nichts geändert. Eher im Gegenteil. Eher schlechter geworden. Dadurch, dass ja die ganzen PPOGs ausgesetzt wurden, also diese Pflegeuntergrenzen sozusagen, wegen der Corona-Pandemie. Ja, genau. Ansonsten hört die alten Folgen.
Dann nehmen wir mal ein bisschen was Lustiges noch am Ende. Und zwar, was muss ich denn tun, um eine nette Krankenschwester kennenzulernen?
Es gibt keine netten Krankenschwestern. Quatsch, nein.
Also ich glaube, ich kann dir den ultimativen Tipp geben, nicht den Beruf der Krankenschwester fetischisieren. Also nicht gleich irgendwie so kommen, so, ah, du bist Krankenschwester. Na, kannst du mich auch mal behandeln? Oder, hast du zu Hause auch ein sexy Krankenschwesterkleidchen an?
Ich habe eins, ja.
Das ist okay. Ich mache kein Kingshaming. Das ist für mich vollkommen okay, wenn du das machst. Aber mach das nicht bei allen anderen Krankenschwestern. Ich glaube, die allermeisten finden das jetzt nicht so geil,
ja,
fetischisiert zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Einfach ganz locker, wie zu jedem anderen. Und dann halt Respekt dem Beruf entgegenbringen.
Genau, ja, Verständnis.
Sagen ja auch viele, was du machst, könnte ich nicht machen, aber gut.
Jeder kann es irgendwie machen. Ja. Das ist einfach, ich sage immer noch, Krankenpflege ist ein Handwerksberuf. Das kann theoretisch jeder machen. Aber Verständnis zeigen, also wenn man sie wirklich kennenlernen möchte, dann muss man sich bewusst sein, dass das ein Schichtsystemberuf ist. Also ich hatte tatsächlich Beziehungen schon, die auch daran gescheitert sind, weil die jeweilige Freundin von mir nicht verstanden hat, dass ich 3 Schichten arbeite und dass ich halt nicht einfach mal nur Montag bis Freitag arbeite, am Wochenende frei habe und am Montag und Freitag nur 9 bis 17, sondern halt jeden Tag eventuell arbeiten muss und früh, Mittag, abends. Das muss man halt wissen.
Ja, und akzeptieren.
Das ist, glaube ich, die Grundlage, ne? Nicht fetischisieren und akzeptieren, dass es eine andere Lebensrealität ist, eine andere Berufsrealität als bei normalen Menschen, in Anführungszeichen.
Ja, genau. Wobei Schichtsysteme gibt es ja eigentlich in vielen Berufen mittlerweile.
Aber ich glaube nicht so, weißt du, wie bei uns ist mit der Arbeit, damit kannst du einspringen oder so und
das
wechseln.
Stimmt, das stimmt schon, ja. Das stimmt. Das ist halt in den medizinischen Bereichen so.
Ansonsten wenn ihr irgendwie ein Date habt, schenkt keine Merci-Kästen und keine Moncherie-Kästen. Das mögen Krankenschwestern und auch Krankenpfleger nämlich überhaupt nicht.
Ach ja, Merci, so viel.
Boah, das ist so eklig. Also es gibt tatsächlich, bei Merci gibt es so ein, zwei Spezialkästen, die gut schmecken. Ich mag die mit weißer Schokolade gerne und die mit Nüssen und Crisps sind ganz gut. Aber diese 0815 Standarddinger, wo sie die letzten Reste zusammengekehrt haben, das ist eklig.
Ja, das wird das Standardding, ne, Merci.
Leider ja. Okay, dann habe ich noch eine ganz top aktuelle Frage reinbekommen, gestern erst. Und zwar, was halten wir denn ethisch davon, Schweineherzen in Menschen reinzustecken?
Also es passt ja eigentlich aktuell mega super gut. Ethisch ist eine gute Frage. Eigentlich züchten wir ja Schweine, um sie zu essen. Jetzt ist halt die Frage, jetzt würden wir Schweine züchten, um es ins menschliche Organspende sozusagen zu nutzen. Natürlich werden die genetisch verändert. Ich finde, ist eigentlich ein ganz guter Fortschritt. Und ich habe auch Umfragen gelesen dazu. Viele sagen, nee, das möchten sie nicht. Aber jeder, der dann auf so ein Organ wartet, sagt auf jeden Fall, ich nehme so ein tierisches Organ. Aber das ist ja eh das allgemeine Problem. Wie ist das Umgang mit Fleisch bei uns? Was hältst du denn davon?
Ich habe da tatsächlich überhaupt kein Problem mit. Das ist ja sogar besser, weil dann noch mehr vom Schwein verwertet wird. Also man kann natürlich wieder denken, ja, Tiere müssen sterben, damit man sie essen. Ich kann auch jeden verstehen, der irgendwie vegan oder vegetarisch lebt. Ich mag Fleisch trotzdem, auch wenn ich zumindest vom glücklichen Schwein. Und es ist ja schon so, dass wir in der Medizin öfters mal tierische Produkte haben oder Medikamente aus tierischen Produkten, die wir verwenden, da wo es auch keinen stört, sowas wie Pankreatin zum Beispiel.
Ja. Die Sache ist ja, das Problem, wieso wir das ja auch so machen, ist ja, dass wir ein mega Probleme haben, Organe zu bekommen. Und würde sich jeder oder viele halt für eine Organspende entscheiden, würde das ganze Organtransplantationsthema wieder relativieren. Bist du Organspender?
Selbstverständlich bin ich Organspender.
Ja, ich auch. Ja. Da würde sich das relativieren.
Stimmt, aber das haben wir halt nicht. Die Leute wollen halt nicht wirklich ihre Organe.
Ja.
Beziehungsweise haben Vorbehalte. Wir hatten ja letztens schon wieder ein paar Jahre her, diesen großen Organspendeskandal, wo da rumgemauschelt worden ist, den ich nur halb nachvollziehen konnte, weil ja, natürlich ein Arzt will natürlich, dass sein Patient auf jeden Fall überlebt und die Organe sind ja nicht verfallen, sie sind halt nur in jemand reingesteckt worden, der eventuell auf der Warteliste noch zwei Plätze weiter hinten gewesen wäre. Aber sowas, gerade ohne das nötige Hintergrundwissen, verunsichert natürlich die Leute und dann denken sie, ja, da wird doch Geld mitgemacht, so wie mit dem Blutspenden, wo es dann heißt, so wie, das Rote Kreuz verdient 3 Euro mehr und ich bekomme bloß ein warmes Brötchen dafür.
Ja, das ist ja eigentlich alles Blut kostet ja theoretisch gesehen nichts. Also das ganze Aufbereiten ist ja das Ding, was kostenintensiv ist und es muss ja irgendwie finanziert werden. Ja. Und wie gesagt, hätte man viel mehr Organspende, wie es zum Beispiel in anderen Ländern ist, dort ist man halt automatischer Organspender, bis man widerspricht, was ich als für ein ideales System halte, meines Erachtens nach, weil viele in der Bevölkerung sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, Organe zu spenden, aber wissen nicht wie, in Anführungszeichen, was eigentlich total easy ist.
Genau. Deswegen holt euch einen Organspendeausweis, weil ansonsten muss eventuell euer Angehöriger, eure Angehörige irgendwie am Sterbebett noch schnell überlegen, ob er euer Organe spenden will. Das muss man eh nicht extra antun.
Nee.
Interessant finde ich die moralische Frage. Da habe ich noch nichts zu gelesen tatsächlich. Da müsste ich mal meinen islamwissenschaftlichen Kumpel, beste Grüße an Ask, müsste ich mal fragen, und zwar, wie das eigentlich ist bei Religionen, die Schweinefleisch ablehnen, ob die das eigentlich dürfen.
Da habe ich lustigerweise, wo du das sagst, ich habe mich ja damit beschäftigt, wenn ihr wissen wollt, wie das alles funktioniert, können wir gerne mal in der nächsten Folge drüber sprechen. Können wir mal einen kurzen Ausflug machen, medizinisch gesehen. Haben sie auch Leute in Frankfurt gefragt, was sie davon halten. Und da hatten sie sogar eine Muslime, die meinte, ja, ich würde es mal Ende setzen lassen, wenn ich dafür überlebe.
Was sehr vernünftig ist.
Ja, richtig. Aber ja, das ist richtig. Wie ist das dann? Und nein, man fängt da nicht an zu grunzen. Das kann ich schon mal sagen, wenn man jetzt ein Schweineherz hat.
Weißt du es? Hast du es selber erlebt?
Ich vermute mal. Oder kriegt ein Ringelschwänzchen oder so.
Na gut. Dann eventuell das Thema nochmal nächste Folge ein bisschen genauer. Ich glaube, da habe ich voll Bock drauf. Also darfst du dich vorbereiten als unser Medizinexperte.
Noch nicht, aber ja.
Wir haben noch eine letzte Frage. Es war so mehr ein allgemeiner Hinweis, aber es passt ja ganz gut bei der Fragestunde. Nämlich, wir haben uns schon lange nicht mehr an die Jugend rangewamst.
Oh ja, das wollten wir ja mal machen. Ja, stimmt.
Haben wir irgendein Thema, wo wir wieder über die Jugend schimpfen müssen? Ich schon, du auch?
Eigentlich müsste ich jetzt was haben, weil ich ja jetzt mit Jugend, ist falsch gesagt, aber mit 10 Jahre jüngeren Leuten zu tun habe. Aber ich habe leider nichts.
Ich habe dafür was umso Besseres. Instagram. Instagram ist schlimm.
Ja, klar. Also.
Also, ja, natürlich benutzen wir es auch für den Podcast, um die Folgen zu bewerben. Ne? Aber folgt uns auf Instagram. Aber ich habe zum Beispiel ja meine Rollenspielrunde, wo ich immer mal erzähle, es sind ja alles so irgendwie 20-jährige Mädchen, die alle so ganz tief in Instagram drin sind. Und normalerweise finde ich das immer schon sehr seltsam. Ich habe die abonniert und die posten dann irgendwie ein Bild von sich, was ja auch okay ist. Und dann die ganze Zeit gibt es keinen Dialog oder so, selbst wenn sie Fragen stellen, sondern es kommen immer nur irgendwie Herzchen oder irgendwelche Aubergine-Emojis. Das finde ich auch ein bisschen blödsinnig. Aber den Vogel haben sie jetzt abgeschossen von der einen Instagram-Tante aus meiner Gruppe. Ist die Großmutter gestorben.
Mein Beileid.
Ja, mein Beileid auch von mir natürlich. Und das Erste, was dann kam, war erstmal schön eine Insta-Story irgendwie so, ich bin so traurig, gib mir doch mal ein Like, schreibt doch mal in die Kommentare, ob eure Oma auch schon gestorben ist. Und dann war irgendwie der Tag der Beerdigung, dann ging es weiter auch wieder mit Instagram-Stories, also alles für die Likes.
Hat's ein Selfie gemacht.
Alles ausgeschlachtet. Also, naja, man kommt nicht ohne Grund auf fast 4000 FollowerInnen.
Ja.
Ne? Aber das fand ich befremdlich.
Ja, sehr. Also es hat auch Grenzen, finde ich auch. Aber ja, die Jugend, ja. Also ich verstehe sowas nicht. Wenn man trauert, dass man das, klar, man kann es irgendwie erwähnen, wie auch immer. Bin in Trauer, poste jetzt nichts, weil meine Oma gestorben ist oder was weiß ich, wenn man da so voll famous, aber auf irgendwelche Likes aus ist und dann fragt, stellt, finde ich auch massivst übertrieben.
Ja. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Ich will da nicht judgen. Ich finde es nur befremdlich.
Doch, man müsste darüber richten. Doch.
Gut, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Apropos, ich gucke mal ganz schnell live, wie viele. Oh, das waren fast 60 Likes übrigens, mein Tweet damals.
Wow.
Ordentlich. Ordentlich, ja. Ich bin jetzt auch fast schon berühmt.
Fast aber nur. Fast. Fehlen noch 2 Likes.
Genau. Ich danke dir, dass du Zeit hattest und danke natürlich allen HörerInnen, die Fragen gestellt haben.
Genau.
Und wir hören uns dann bald wieder, wenn der Clemens referiert zum Thema Transplantation von Schweineherzen.
Wenn ihr Bock drauf habt. Also viel referieren ist es nicht, sind so ein paar Facts, falls es euch interessiert. Da können wir nochmal drüber näher diskutieren, was wir davon so halten. Vor-, Nachteile, wie auch immer.
Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.